Blüte und Frucht. Matthäus 7, 15 bis 21. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen, von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Lukas 13, 6 bis 9. Er sagte ihnen aber dies Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge, vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. Und Matthäus 21, 18 bis 22. Als er aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn. Und er sah einen Feigenbaum an dem Wege, ging hin und fand nichts daran als Blätter, und sprach zu ihm, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als das die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und Galater 5, 22. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Unserem Herrn ist die Schöpfung Gottes immer wieder zum Gleichnis geworden. Hinter der sichtbaren und handgreiflichen Welt sah er die unsichtbare Welt. Und wenn er den Seinen von dieser unsichtbaren Welt redete, dann benutzte er mit großer Vorliebe irgendeinen Vergleich aus dem Schöpfungshaushalt Gottes. Wer nun die Evangelien liest, dem muss auffallen, dass er ein einziges Mal aus dem in Palästina doch so mannigfaltigen und prächtigen Reich der Blumen ein Gleichnis sagt. Wir kennen das Wort von den Lilien des Feldes, die vom Schöpfer reicher ausgestattet sind als Salomo in seinem Königsmantel. Neben diesem einzigen gleichsam beiläufig angezogenen Blumengleichnis nehmen hingegen die zahlreichen Fruchtgleichnisse einen breiten Raum ein. Die fruchttragende Pflanze wird ihm immer wieder zu einem Vergleich mit dem Menschen und dessen Stellung im Reich Gottes. Rebstock, Feigenbaum und Weizenfeld. Ist's bloßer Zufall, dass gerade bei diesen Pflanzen die Blüte fast völlig verschwindet hinter der alles beherrschenden Frucht? So selbstverständlich, wie ein schöpfungsnaher Bauer von seinen Pflanzen und Bäumen Frucht erwartet, so selbstverständlich erwartet unser Meister, dass der neue Mensch, der Mensch im Reiche Gottes, Früchte des Geistes bringe. Nicht Geistesblüte nur, sondern Geistesfrucht. Dem Menschen, dessen Glaubensleben sich in Gefühlen, Gedanken und Worten äußert und sonst in nichts, wird das Gericht angesagt. Und zwar mit einer Deutlichkeit, die nichts zu wünschen übrig lässt. Wir kennen das Wort, das schon der Täufer prägt, das Wort von der Axt, die dem Baum an die Wurzel gelegt ist, dem Baum, der nicht rechtschaffene Frucht der Buße bringt. Das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum im Weinberg ist bekannt. Wir erinnern uns vor allem an jene seltsame Begegnung des Meisters aus den letzten Tagen seiner Leidenszeit. Da sehen wir Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, am Wegrand steht ein Feigenbaum. Der Meister hungert, aber der Baum, an dem er Früchte sucht, ist leer. Darauf scheint sich der ganze heilige Zorn über eine blühende, aber unfruchtbare Frömmigkeit noch einmal ein letztes Mal jäh in ihm zu regen, und er verflucht den Baum. In gleicher Linie liegt später die Verkündigung des Apostels Paulus. Paulus hat keine einzige seiner Gemeinden darüber im Zweifel gelassen, dass sie von Gott erschaffen und von Jesus Christus erlöst und zum neuen Bereich berufen wurden, um aus dem seligen Stand heraus gestaltend ein- und anzugreifen und tätig Anteil zu nehmen am Gemeindeleben, vom Abendmahl, vom Beten und Psalmensingen bis zur Sorge um die Armen und Schwachen, deren Lasten es gemeinsam zu tragen gilt. Den Galatern legt er auseinander, was er wörtlich genau unter Frucht versteht, indem er ihnen schreibt: Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Und den Römern teilt er mit: Ihr habe sich oft vorgenommen, zu ihnen zu kommen, dass ich auch unter euch Frucht schaffte, gleich wie unter anderen Heiden. Dass die Taten und Werke, die unser Meister von der Gemeinde verlangt und erwartet, Früchte genannt werden, ist hochbedeutsam. Was ist denn eine Frucht? Eine Frucht ist ein Geheimnis. Das wurde mir letzthin wieder einmal klar, als ich auf einem Stubentisch eine Schale sah und drin eine künstlich verfertigte Orange, einen künstlichen Pfirsich und eine künstliche Birne. Welch armselige Gemächte im Vergleich zur gewordenen und geheimnisvoll gewachsenen Frucht, im Vergleich zu jener Frucht, die kein Mensch machen kann. So geheimnisvoll wie die gewachsene und gewordene Frucht des Feldes ist nun auch das, was unser Meister Frucht nennt und von seinem Jünger erwartet. Nicht jede menschliche Tat, oh nein, noch lange nicht, nicht einmal jede menschliche Guttat und alle menschliche Wohltätigkeit ist Frucht in unseres Meisters Sinn. Was wir Menschen mit unserem Können und Begreifen herstellen, was wir produzieren und fabrizieren, was wir aus Intelligenz und Willen heraus leisten und vollbringen, das alles gleicht im allergünstigsten Fall jenen künstlichen und geheimnislosen Früchten in der Schale, Früchten, die nicht Früchte sind, sondern menschliche Kunststücke. Aber nun drängt sich uns eine Frage auf die Zunge. Wenn's mit den Früchten so steht, verlangt denn der Meister nicht Ungebührliches, Unmögliches von uns? Wie kann er Früchte, echte Früchte von uns fordern, die doch nur der Schöpfer schaffen kann? In der Tat, wäre des Heilands Forderung der Früchte das Einzige, was wir von ihm kennen und wissen, dann wär's eine grausame Forderung. Darum grausam, weil wir sie ja doch nicht erfüllen können. Aber das ist ja nun das Große und Frohe an Jesu Botschaft, dass er nie nur fordert, gleichsam aus der leeren Kasse heraus, sondern lang schon gab und schenkte, bevor er von uns verlangt. Das sollen uns die zwei folgenden Betrachtungen klar machen.